Ja, guten Morgen von meiner Seite. Das Volk Israel war schon längst in zwei Teilen gesplittert. Der Nordteil, die zehn Stämmen, waren so ungehorsam Gott gegenüber gewesen, dass sein Urteil bald fallen sollte. Die Assyrer würden sie bald in Gefangenschaft führen. Im Südteil, das war Juda und Benjamin, die zwei Stämme, lief es nicht viel besser. Immer wieder versuchten zwar Könige den Götzendienst abzuschaffen, was aber nie lange hielt. Gott würde etwas mehr Geduld mit ihnen haben, etwas mehr als 100 Jahre, bis sie von den Babyloniern weggeführt werden. Die Botschaft, mit der wir uns heute beschäftigen wollen, kommt vom Prophet Micha. Das war ein Zeitgenosse von, was ist das jemand? Zeitgenosse von der Prophet Micha? Zeitgenosse von einem großen Propheten, hat Eberhard gerade davon gelesen. Der Jesaja, ganz genau, der Jesaja und auch der Hosea. Der Hosea und der Jesaja. Und zu dieser Zeit war Micha auch ein Sprachrohr Gottes. Seine Botschaft richtet sich in erster Linie an das Südreich, um ihnen noch eine Chance zu geben und sie zur Umkehr zu rufen. Ja, das Prophet Micha, das Buch des Propheten Micha befindet sich in der Bibel ganz am Ende des Alten Testaments, bei den kleinen Propheten und nach dem Propheten Jona. Ja, wenn Kinder das Buch Jona kennen, nach Jona gibt es Micha. In der Revidierte Elberfelder, die Überschrift lautet Gottes Treue zu seinem Volk und Israels Treue zu seinem Gott. Wir wollen im Micha Kapitel 6, im Buch Micha Kapitel 6 lesen, die Versen 1 bis 8. Ja, Gottes Treue zu seinem Volk und Israels Treue zu seinem Gott. Und genau. Ich lese Micha 6, Kapitel 6, Vers 1 bis 8. Hör doch, was der Herr sagt. Mache dich auf, führe einen Rechtsstreit vor den Bergen und lass die Hügel deine Stimme hören. Hört, ihr Berge, den Rechtsstreit des Herrn und ihr Uralten, ihr Grundfesten der Erde. Denn der Herr tritt in einen Rechtsstreit mit seinem Volk und mit Israel wird er sich auseinandersetzen. Mein Volk, was habe ich dir angetan? Und womit habe ich dich ermüdet? Sage aus gegen mich. Ja, ich habe dich aus dem Land Ägypten herausgeführt und aus dem Haus der Sklaverei erlöst. Und ich habe Mose, Aaron und Miriam vor dir hergesandt. Mein Volk, denke doch daran, was Balak, der König von Moab, beratschlagt und was Bileam, der Sohn des Beor, ihm antwortete. Denk an den Übergang von Schittim bis Gilgal, damit du die gerechten Taten des Herrn erkennst. Womit soll ich vor den Herrn treten, mich beugen vor dem Gott der Höhe? Soll ich vor ihn treten, mit Brandopfern, mit einjährigen Kälbern? Wie der Herr gefallen haben an Tausenden von Widdern, an Zehntausenden von Bechern Öls? Soll ich meinen Erstgeborenen geben für mein Vergehen, die Frucht meines Leibes für die Sünde meiner Seele? Man hat dir mitgeteilt, Mensch, was gut ist. Und was fordert der Herr von dir, als Recht zu üben und Güte zu lieben und einsichtig zu gehen mit deinem Gott? In diesem Abschnitt befinden wir uns in einem Gerichtshof und Gott führt einen Rechtsstreit mit seinem Volk. Auf der einen Seite gibt es Gott und auf der anderen Seite das Volk. Als Zeuge soll die Natur sein, ja, die Berge und die Hügel. Der Herr fängt an und fragt sein Volk: Was habe ich dir angetan? Und womit habe ich dich ermüdet? Sage aus gegen mich. Ja, wo ist das Problem, sagt Gott. Habe ich etwas Schlechtes getan? Warum hörst du mir nicht zu? Warum machst du nicht, was ich dir geboten habe? Und dann erzählt Gott nochmal mit Zärtlichkeit und Gefühl, was er für sein Volk und mit seinem Volk gemacht hat. Er sagt: Ich habe dich aus dem Land Ägypten herausgeführt und aus dem Haus der Sklaverei erlöst. Ich habe Mose, Aaron und Miriam vor dir gesandt. Mein Volk, denk doch daran, was Balak, der König von Moab, beratschlagt und was Bileam, der Sohn des Beors, ihm antwortete. Denk an den Übergang. Das war der Übergang des Jordans, ja, als sie den Jordan übergangen sind. Vom Schittim bis Gilgal, damit du die gerechten Taten des Herrn erkennst. Ja? Und dann, der Prophet stellt sich auf die Seite des Volkes und er antwortet, als ob er die Situation nicht verstehen würde. Und das Volk fragt: Naja, was soll ich machen? Soll ich dir noch mehr Opfer bringen? Möchtest du meine Erstgeborenen haben? Es war damals, also die Opfer von Kindern waren damals im Götzendienst sehr üblich, waren aber von Gott streng verboten. Und Micha wechselt dann noch einmal die Seite und gibt dem Volk die Antwort des Herrn. Und da sagt er diesen bekannten Vers, was auch oft ein Lernvers ist von Micha, ein bekannter Vers: Man hat dir mitgeteilt, Mensch, was gut ist. Und was fordert der Herr von dir, als Recht zu üben und Güte zu lieben und einsichtig zu gehen mit deinem Gott? Diese Antwort, die Micha da sagt von dem Herrn, hätte eigentlich Israel bekannt sein müssen. Im 5. Buch Mose, Kapitel 10, Vers 12 bis 13 kann man lesen: Und nun, Israel, was fordert der Herr, dein Gott, von dir, als nur den Herrn, deinen Gott, zu fürchten, auf allen seinen Wegen zu gehen und ihn zu lieben und dem Herrn, deinem Gott, zu dienen, mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele, indem du die Gebote des Herrn und seine Ordnungen, die ich dir heute gebe, hältst dir zum Guten? Das Volk hätte es wissen müssen. Ja? Und davon war das Volk abgekommen. Und das war der Grund, warum der Herr Israel richten musste. Ja, sie hätten es wissen sollen. Die Schriftgelehrten, die Könige, die Leviten hätten es dem Volk mitteilen und vorleben müssen. Und obwohl Gott immer wieder Propheten schickte, wandten sie sich von ihrem Gott ab und gingen immer mehr dem Götzendienst nach. Und nun kam erneut der Ruf zur Umkehr. So viel zum damaligen Kontext über diesen Vers, in dem Kontext, wo er auch in dem Micha das gesagt hat. Wir wollen ein bisschen überlegen heute Morgen, wie können wir diesen letzten Vers von Micha 6, 8 für uns heute anwenden? Wie können wir diesen Vers für uns heute anwenden? Ja? Damals gab Gott seinem Volk das Gesetz und er erwartete Gehorsam von ihm. Der Bund am Sinai war wie ein Vertrag zwischen Gott und seinem Volk. Gott gab ihm die 10 Gebote, das Bundesbuch und noch viele Erklärungen dazu. Ja, das kann man in den Büchern Mose lesen. Wenn das Volk mit Gott gehen würde, ihn von ganzem Herzen lieben und ihm gehorchen würde, dann versprach Gott Segen. Frieden im Land, Nahrungsmittel im Überfluss, Wachstum und so weiter. Dagegen, wenn das Volk sich von Gott abwenden und anderen Göttern nachgehen würde, dann versprach ihm Gott Fluch, Kriege, Krankheiten, schlechte Ernte und so weiter, bis zur Wegführung und Zerstreuung auf der ganzen Erde. Wir leben heute Morgen und heute nicht unter diesem Bund und wir müssen nicht das Gesetz einhalten. Der Herr Jesus hat uns aus reiner Gnade erlöst und er hat selber das ganze Gesetz erfüllt, da er weiß, dass der Mensch es nicht einhalten kann. Um errettet zu werden und das ewige Leben zu bekommen, genügt es, an ihn zu glauben. Da er uns so viel geliebt hat, wünscht er sich von uns, dass wir ihn auch lieben und ihm nachgehen. Das ist ein Wunsch. Aber das ist keine Forderung. Gott sagt nicht zu uns, mach das. Ja, das ist eine Forderung, wenn man sagt, mach das, du musst das machen. Aber die Liebe und seine Liebe zwingt nicht. Ja, es ist ein Unterschied, wenn man zum Beispiel zu seinem Ehepartner oder zu einer anderen Person sagt, mach das Fenster zu oder könntest du bitte das Fenster zumachen? Ja, das ist etwas sehr höflich gefragt, das ist aber der andere hat trotzdem die Wahl zu sagen, ja, ich würde es gern machen, weil ich dich liebe zum Beispiel, oder kann das auch trotzdem Nein dazu sagen. Ja? Aber das ist der Unterschied zwischen einer Forderung, wenn man sagt, mach das, du musst das machen, oder wenn man das als Wunsch sagt. In diesem Sinne können wir uns diesen Vers anschauen und sehen, was Gott sich von uns wünscht. Wir wollen diesen Vers in 4 Punkte teilen und sehen, wie wir am Licht des Neuen Testaments etwas für unser Leben mitnehmen und lernen können. Der erste Teil ist, man hat dir mitgeteilt, Mensch, was gut ist. Und was fordert der Herr von dir? Als Nummer 2, Gerechtigkeit zu üben. Nummer 3, Güte zu lieben. Und Nummer 4, demütig zu gehen mit deinem Gott. Ja, zum ersten Punkt. Man hat dir mitgeteilt, Mensch, was gut ist. Die erste Frage, die ich stellen möchte, ist, wer hat uns das mitgeteilt? Ja, das steht hier, Mann hat dir mitgeteilt, Mensch, was gut ist. Ja, also wer hat uns das mitgeteilt? In dem Kontext damals sprach Gott durch sein Gesetz, durch Mose und durch die Propheten zum Volk. Ja? Und wie spricht Gott zu uns heute? Er offenbart sich durch die Bibel, ja, die das Wort Gottes ist. Es gibt natürlich auch andere Wege, aber das ist sein Wort, das Wort Gottes. Und das ist auch, ja, dadurch hat sich uns Gott offenbart. Die zweite Frage, die ich stellen möchte, ist, was ist denn
gut?
Was ist denn eigentlich gut? Ja? Ich weiß nicht, ich würde kurz das Mikro nehmen. Und genau, ich mache hier so ein bisschen weiter. Ich würde gerne ein bisschen so fragen, hat jemand eine Idee, was ist denn gut? Was ist denn was Gutes? Hat jemand so eine Idee? Würde ich gerne mal so fragen. Ich weiß nicht, ob jemand so eine Idee hat. Würde sich jemand melden? Hat dort jemand eine Idee? Was ist denn gut? Ja, man hat ja mitgeteilt, Mensch, was gut ist. Was ist denn gut? Was ist deine Idee? Gott ist gut. Gott ist gut? Okay, aber wenn man sagt, man hat dir mitgeteilt, Mensch, was gut ist. Also was kannst du machen, was ist gut? Ja?
Nun, die Gebrauchsanweisung, die 10 Gebote.
Wenn man die 10 Gebote einhält, also wenn man die 10 Gebote macht. Okay? Also nicht töten, Gott lieben und so weiter. Ja?
Ich würde sagen, seinen Nächsten lieben wie sich selbst.
Der Nächste lieben wie sich selbst. Ja, wenn man die anderen liebt, ist das gut. Das ist eine gute Sache, ja. Hat noch jemand eine Idee? Was ist denn gut? Noch jemand? Haben schon einige.
Wenn wir in den Werken wandeln, die Gott zuvor bereitet hat für uns.
Okay, wenn wir die Werken von Gott machen, ja, die er uns für uns vorbereitet hat, dann muss man auch wissen, was die Werken von Gott sind, ne? Genau. Er sagt uns das, ne? Und die Frage ist, wie sagt er uns, welche Werke wir machen sollen? Wie sagt er uns, was gut ist? Hat noch jemand hier eine Idee, wie sagt er uns, was gut ist? Wie sagt er uns unser Werken? Weißt du das, Olaf? Ist das eine Idee?
Beispielsweise sagt er uns auch das durch unser Gewissen.
Durch unser Gewissen? Und wovon wird er geprägt? Auch von seinem Wort, von der Bibel, ja? Unser Gewissen wird auch von der Bibel geprägt. Genau, also wir haben schon hier einige Sachen gehört. Wir haben schon hier einige Sachen gehört, wovon das gut ist, ja? Den Nächsten lieben, wie sich selbst und andere Sachen. Vielleicht habe ich auch zwei andere Beispiele, wenn ich die Wahrheit sage, ganz einfach, ja? Wenn ich die Wahrheit sage, ist auch etwas, was gut ist. Oder wenn ich den Armen helfe. Das ist vielleicht auch was Gutes. Ja? Also Gott zeigt uns durch sein Wort, durch auch unser Gewissen, was gut und was schlecht ist. Wir sollten nicht selber entscheiden nach Lust und Laune, so wie ich das hier so rieche, was gut ist. Richten wir uns nach dem Wort Gottes. Ja, das uns den Maßstab sowie klare Grenzen gibt. Und das finde ich sehr wichtig, dass das Wort Gottes uns die Grenzen gibt und den Maßstab. Ja, er sagt uns deutlich, was gut ist, die Richtlinien und auch was schlecht ist. Ja, heutzutage ist auch so, dass jeder für sich entscheidet, ein bisschen, ja, das ist für mich gut, das ist für mich schlecht, jeder für sich entscheidet das so. Aber wir haben das Wort Gottes und wir sollten ihm auch vertrauen und nach ihm wandeln. Und dann geht der Vers weiter, man hat dir mitgeteilt, Mensch, was gut ist. Und was fordert der Herr von dir? Ja, was fordert der Herr von dir? Ich habe über die Forderung schon etwas gesagt. Wer sich noch erinnert, das ist schon sehr lange her, 6 Monate, Ende Januar hatte der Gerhard Röske eine Predigt über Erwartungen und Enttäuschungen. Ja? Es geht darum, was ich erwarte und dann erfüllt sich das nicht und dann werde ich enttäuscht. Und das wäre auch in gewissem Maßen eine Erwartung Gottes. Ja? Hier geht es um eine Erwartung Gottes, um seinen Wunsch beziehungsweise uns beziehungsweise mir gegenüber. Ja? Das ist ein Wunsch, Gottes Wunsch mir gegenüber. Wenn wir seine Kinder sind, hat er auch, wie jeder Vater, Erwartungen seinen Kindern gegenüber. Ja? Und in diesem Vers finden wir 3 Erwartungen Gottes. Ja, wir haben schon gesehen, ich würde selber das nicht als Forderung sehen, sondern eher als Wunsch, als Erwartung Gottes uns gegenüber, was er sich von uns wünscht. Und hier finden wir dann drei Erwartungen. Das war unsere Nummer zwei, die Gerechtigkeit üben. Und dann hatten wir die Gerechtigkeit üben und die Güte zu lieben. Und dann am Ende haben wir einsichtig zu gehen mit deinem Gott. Okay, also die Gerechtigkeit üben. Ja, wir sollen die Gerechtigkeit üben. Die erste Frage, die ich mich gestellt habe, ist, was ist eigentlich Gerechtigkeit? Ja, die NEU übersetzt es mit, du musst das Rechte tun. Ich fand das auch sehr interessant, es ging um das Rechte, was recht ist, zu tun. Im Duden steht die Definition für Gerechtigkeit als etwas, was als gerecht angesehen wird. Ja, so etwas zu tun, was als gerecht angesehen wird. Also daraus kann man schließen, dass es darum geht, nach der Wahrheit zu handeln und dass man sich nichts zu Schulden lassen soll. Zum Beispiel kein Betrug. Das war jetzt keine Gerechtigkeit. Sprüche 20, Vers 23 steht es sogar, ein Gräuel sind für den Herrn zweierlei Gewichtsteine und trügerische Waagschalen sind nicht gut. Das sagt er sogar, dass es nicht gut ist. Anderen Beispiel für die Älteste in der Gemeinde heißt es im 1. Timotheusbrief, dass der Aufseher untadelig sein muss. Ja, es muss jemand sein, den man nicht verklagen kann. Jemand, der die Gerechtigkeit übt, also jemand, der das Rechte tut, den man nicht verklagen kann. Man kann nichts gegen ihn sagen. Er tut einfach, was gerecht ist, was gut ist. Ja, was heißt das für uns ganz praktisch und konkret? Die Gerechtigkeit üben, beziehungsweise das Rechte tun. Genau.
Ich habe hier wieder zwei Fragen und ich würde damit anfangen, euch zu fragen, das Rechte tun. Zum Beispiel, ich würde gerne es gibt ja nicht so viele Kinder, aber einige trotzdem, in der Schule. Was ist denn, wenn man das Rechte tut in der Schule? Ja, ich weiß es nicht. Hast du auch vielleicht eine Idee? Das Rechte tun in der Schule. Hast du eine Idee? Kannst du das sagen?
Halt nicht vom Nachbar abgucken.
Das ist ein sehr gutes Beispiel, das habe ich mir auch aufgeschrieben. Nicht vom Nachbarn angucken. Nicht schummeln. Sehr gut. Das wäre zum Beispiel das Rechte tun. Das Rechte tun. Hat noch jemand eine andere Idee in der Schule? Das Rechte tun in der Schule, tun, was gerecht ist. Hat dort jemand eine Idee? Oder dort? Mal schauen. Ich gehe mal gucken, ob Sie es wissen. Ich störe euch, Entschuldigung. Wisst ihr denn, was gerecht ist? Ist das doch in der Schule, oder? Ja, ne? Was ist denn gerecht? Was ist recht? Was ist recht zu machen? Etwas richtig, etwas gut. Was kannst du gut in der Schule machen? Hast du da eine Idee? Habt ihr da eine? Nicht abgucken? Genau. Habt ihr eine andere Idee als nicht abgucken? Zuhören? Zuhören, das ist auch gut. Ja? Was sonst kann noch als gerecht empfunden werden? Gibt es sonst noch eine Idee? Als gerecht empfunden werden? Also die Gerechtigkeit üben? Ja?
Ein Schüler, der nicht so gut lernen kann, nicht hänseln.
Genau, nicht hänseln oder nicht mobben? Ja, das ist noch eine Idee, super.
Mitarbeiten.
Mitarbeiten, das ist auch sehr gut. Mitarbeiten, das ist auch etwas, was gerecht ist. Michelle, hast du eine Idee? Oh, das ist noch eine Idee. Super.
Sich gut verhalten.
Sich gut verhalten, ja.
Melden.
Melden. Sich melden, ja. Sich melden. Okay, jetzt gehe ich zu den Erwachsenen ein bisschen rüber und möchte euch fragen auf Arbeit. Also, wir hatten schon das Thema Schule, ne?
damit wir schon einiges gehört, was gerecht ist, was gut ist. Und auf Arbeit, zwischen Kollegen, mit dem Vorgesetzten, wie kann man sich da gut verhalten, beziehungsweise was ist die Gerechtigkeit üben, was ist das Rechte tun? Auf Arbeit, in Situationen zwischen Kollegen, und möchte ich auch ein bisschen praktische Beispiele hören und überlegen mit euch. Ich weiß nicht, ob hier jemand was einfällt auf Arbeit zwischen Kollegen oder mit dem Fortgesetzten. Hat da jemand eine Idee? Ja, nein, seid ihr schon zu müde? Ja.
Die Anweisungen des Chefs einhalten.
Die Anweisung erstmal zuhören und dann durchführen. Ja, die Anweisungen machen. Das ist auch noch eine Idee.
Ehrlich miteinander umgehen.
Ehrlich miteinander umgehen. Genau. Sonst noch jemand?
Dem anderen einer Bitte nach Hilfe nachkommen.
Wir sollen so arbeiten, als wäre der Herr unser Chef.
Ja, Dankeschön. Gibt es sonst noch Ideen? Nein, erstmal nicht. Gut, ja. Ich hatte mir auch aufgeschrieben, sich unterordnen, das ist auch das, was wir gehört hatten, sich unterordnen oder vielleicht keine schlechten Geschäfte eingehen. Das wäre ja auch nicht die Gerechtigkeit üben. Ja. Und für die Familie habe ich mir auch ein Beispiel aufgeschrieben. Also sich die Gerechtigkeit üben, ist auch sich nach dem Wort Gottes richten. Und dann habe ich was für die Kinder. Das habt ihr bestimmt schon gehört. Den Eltern, was müsst ihr machen, Kinder? Den Eltern? Gehorchen, sehr gut. Ich lese euch nochmal den Vers. Epheser 6, Vers 1. Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern im Herrn. Denn das ist Recht. Ja, das ist Recht. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Das ist das erste Gebot mit Verheißung. Damit, und dann ist der Grund, warum ihr das machen sollt. Damit es dir wohl geht und du lange lebst auf der Erde. So, und jetzt, drei Verse weiter steht was für die Väter. Das ist ja auch bekannt. Na, was sollen die Väter machen? Die Kinder nicht zum Zorn reizen, ganz genau. Aber gerecht in der Erziehung handeln. Ja, ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Ja, hier haben wir auch ein ganz konkretes Beispiel, was ist die Gerechtigkeit üben, das Recht zu tun. Und die Bibel sagt uns auch das ganz deutlich, was ist Recht. Ja? Wie war der Herr Jesus? Wie hat er die Gerechtigkeit geübt? Ich möchte uns ein Beispiel lesen im Johannes Evangelium, Kapitel 8, Vers 1 bis 11. Es geht um die Ehebrecherin. Johannes 8, ich lese einfach den Abschnitt, Johannes 8, Vers 1 bis 11. Frühmorgens aber kam er wieder in den Tempel und alles Volk kam zu ihm und er setzte sich und lehrte sie. Die Schriftgelehrten und die Pharisäer aber bringen eine Frau, die beim Ehebruch ergriffen worden war, und stellen sie in die Mitte und sagen zu ihm: Lehrer, diese Frau ist auf frische Tat beim Ehebruch ergriffen worden. In dem Gesetz aber hat uns Mose geboten, solche zu steinigen. Du nun, was sagst du? Dies aber sagten sie, ihn zu versuchen, damit sie etwas hätten, um ihn anzuklagen. Jesus aber bückte sich nieder und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie aber fortfuhren, ihn zu fragen, richtete er sich auf und sprach zu ihnen: Wer von euch ohne Sünde ist, werfe als erster einen Stein auf sie. Und wieder bückte er sich nieder und schrieb auf die Erde. Als sie aber dies hörten, gingen sie einer nach dem anderen hinaus, angefangen von den Älteren. Und er wurde allein gelassen mit der Frau, die in der Mitte stand. Jesus aber richtete sich auf und sprach zu ihr: Frau, wo sind Sie? Hat niemand dich verurteilt? Sie aber sprach: Niemand, Herr. Jesus aber sprach zu ihr: Auch ich verurteile dich nicht. Geh hin und sündige von jetzt an nicht mehr. Dadurch wollte Jesus den Pharisäern zeigen, dass sie nicht besser waren als die Ehebrecherin, obwohl sie es taten. Aber alle waren Sünder. Jesus verurteilt die Ehebrecherin auch nicht, sondern sagt zu ihr: Geh hin und sündige von jetzt an nicht mehr. Das war bestimmt keine einfache Entscheidung. Laut Gesetz hätte die Frau gesteinigt werden müssen. Und für uns, ich denke, dass wir auch sehr viel Weisheit, Gottes Geist und das Wort Gottes brauchen, um das zu tun, was recht ist. Ja? Martin Luther hat in seiner Übersetzung diesen Teil übersetzt mit Gottes Wort halten. Ja? Also Gerechtigkeit üben, das Rechte tun oder Gottes Wort halten. Das ist eigentlich alles das Gleiche. Ja, dass man Gottes Wort hält, ist das, wenn man Gottes Wort hält, dann tut man auch das Rechte und man übt Gerechtigkeit. Ja, das ist nicht immer einfach, auf jeden Fall, aber da brauchen wir viel Weisheit, Gottes Geist und auch das Wort Gottes. Zum dritten Punkt haben wir die Güte zu lieben. Ja, wir sollen die Güte lieben. In der NEU steht das als anderen mit Güte zu begegnen. Ja, was ist denn die Güte? Wir hatten vorhin überlegt, was Gerechtigkeit ist. Jetzt haben wir ein neues Wort hier. Was ist die Güte? Ein paar Vergleiche hier nochmal. Im Wörterbuch habe ich auch nachgeschlagen, im Duden steht, das ist eine freundlich-nachsichtige Einstellung. Ja, eine freundlich-nachsichtige Einstellung gegenüber jemandem. Die Luther- und Schlatter-Übersetzungen übersetzen es mit die Liebe üben. Ja, die Liebe üben. Andere Übersetzungen steht noch liebevoll und barmherzig miteinander umgehen. Und in der Elberfelder steht als Fußnote, dass man das auch mit Gnade oder Treue übersetzen könnte. Ja, zu wem sollte man das machen? Zu wem sollte man die Güte lieben oder genau die Güte lieben. Ja. Zum Beispiel in der Familie sollte man das erstmal machen. Erstmal diese Güte lieben zwischen den Eltern und den Kindern, in der Ehe oder Kinder unter sich, unter Geschwistern, in der Gemeinde auch, zwischen uns, zu den Geschwistern. In der Gesellschaft auch, mit Schulkameraden, in der Schule oder Kollegen auf Arbeit. Und weiter hinaus zu den Armen, zu den Schwachen, zu den Flüchtlingen oder zu den Outsidern oder die Trinker und so weiter. Ja. Das Richtige zu tun, wie ich diese Güte üben kann, ist auch oft nicht einfach, das gebe ich auch zu. Das fällt mir auch oft schwer, so in welche Art und Weise, wie man das richtig gut üben kann. Ja? Dazu brauchen wir wieder viel Weisheit. Die folgende Frage kann auch uns helfen in manchen Situationen. Es stand auf manchen Armbändern, WWJD. Kennt das jemand? Die Abkürzung auf Englisch für die Jugendlichen, WWJD. WWJD.
Was würde Jesus tun?
Genau, auf Englisch. Was würde Jesus tun auf Deutsch? Genau, what would Jesus do? Ja? Das hatten Jugendliche, ich weiß nicht, ob es noch heute viel gibt, aber es gab einen Satz, sehr viele Jugendliche mit diesem Armband. Ja? Und diese Frage, damit man sich immer daran erinnern kann. Und in solchen Fällen ist es auch nicht verkehrt zu überlegen, was würde Jesus tun in dieser Stelle, in dieser Situation, wie könnte ich gerade diese, also freundlich gegen jemandem gegenüber sein, wie könnte ich die Liebe üben? Ja? Als bestes Beispiel und Inspiration finde ich immer unser Herr Jesus. Und da möchte ich noch ein Beispiel von ihm, also noch etwas von ihm sagen. Ja, wir hatten schon vorher das Beispiel mit der Ehebrecherin gehört. Und sein Umgang mit ihr war voll von Güte und Barmherzigkeit geprägt. Jesus liebte den Sünder und er suchte ganz bewusst die, die sich am Rande der Gesellschaft befanden. Die Zöllner, die Aussätziger, die Kranke, die Ehebrecher. Sie waren bereit, seine Liebe anzunehmen. Und Jesus nahm sich auch viel Zeit mit den Menschen. Nachdem Petrus ihn dreimal verraten hatte, dann sprach Jesus wieder mit ihm. Ja, Jesus richtet ihn nicht. Sein Umgang mit ihm ist auch von der Güte geprägt. Ja? Man kann das im Johannesevangelium Kapitel 31 nachlesen, wo Jesus dreimal Petrus sagt, Petrus, liebst du mich oder hast du mich lieb? Ja. Ich denke, wenn wir wirklich das möchten, wenn wir die Güte lieben wollen, dann sollten wir uns von unserem Herrn Jesus prägen lassen. Und das Beste dafür ist, die Evangelien zu studieren, ja, sein Wort zu studieren und zu schauen wirklich, wie Jesus mit den Menschen umgegangen ist. Wie ist er selber mit den Menschen umgegangen? Wie hat er die Menschen geliebt? Ja, dass wir uns von ihm inspirieren lassen. Ja. Unser letzter Punkt, unser vierter Punkt ist dann, also wir hatten schon gelesen, ne, man hat dir mitgeteilt, oh Mensch, was gut ist und was fordert der Herr von dir als Gerechtigkeit zu üben, die Güte zu lieben und einsichtig zu gehen mit deinem Gott. In anderen Übersetzungen steht es, demütig zu gehen mit deinem Gott. Demütig zu gehen mit deinem Gott. Oder bescheiden oder in Ehrfurcht vor deinem Gott zu leben oder in steter Verbindung mit Gott leben. Das steht in der Gute Nachricht Bibel, in steter Verbindung. Ja, also wirklich in enge Verbindung und einsichtig, demütig zu gehen mit deinem Gott. Ich habe hier mich die Frage gestellt, was ist denn Demut? Sich nicht an erste Stelle stellen, ja, sondern sich Gott unterordnen und ihm die Ehre geben, ihm den ersten Platz lassen und seinen Willen suchen. Ich soll dabei auch mein Vergehen und meine Schuld erkennen. Das gehört auch zu Demut. Vergebungsbereit sein. Mein Ich und mein Stolz zur Seite zu lassen. Wie war unser Herr? Unser Herr? Er war stets dem Willen seines Vaters untergeordnet. Davon haben wir auch heute Morgen in der ersten Stunde was gelesen zu der Beziehung zwischen dem Vater und dem Sohn. Ich möchte noch ein paar Verse hier lesen. Im Johannesevangelium, Kapitel 5, Vers 30 steht, sagt Jesus, ich kann nichts von mir selbst tun. So wie ich höre, richte ich und mein Gericht ist gerecht. Denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Im Johannesevangelium Kapitel 6, Vers 38, das haben wir schon am letzten vergangenen Mittwoch auch gelesen, sagt der Herr, denn ich bin vom Himmel herabgekommen, nicht, dass ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Und was war der Wille des Vaters? Ein Vers später, im Johannes-Evangelium, Kapitel 6, Vers 39 bis 40, lesen wir, Dies aber ist der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich von allem, was er mir gegeben hat, nichts verliere, sondern es auferwecke am letzten Tag. Denn dies ist der Wille meines Vaters, dass jeder, der den Sohn sieht, an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Was für ein Beispiel von Demut, ja, von Unterordnung, von Demut. Und was für ein Leben. Jesus ist gekommen, nicht um seinen Willen zu tun, sondern den Willen seines Vaters. Er kam, um sein Leben für dich zu geben. Am Kreuz hat er deine Sünde auf sich genommen. Und durch seinen Tod kannst du von Gott als gerecht gesehen werden. In Micha Kapitel 6, Vers 8 lese ich nochmal: Man hat dir mitgeteilt, Mensch, was gut ist. Und was fordert der Herr von dir, als Recht zu üben und Güte zu lieben und einsichtig zu gehen mit deinem Gott? Es geht hier nicht darum, einfach mit Gott zu gehen, sondern mit deinem Gott. Es geht um einen persönlichen Gott. Ein Gott, der eine persönliche Beziehung zu dir haben will. Ein Gott, der dein Vater sein will und dich auf dem Weg begleiten möchte. Jesus sagt, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Glaubst du das? Glaubst du, dass Jesus, der Sohn Gottes, am Kreuz für dich, für deine Schuld gestorben ist? Und wie er nach 3 Tagen wieder auferstanden ist und jetzt an der Rechten Gottes sitzt, verspricht er dir das ewige Leben mit ihm. Die Entscheidung sollst du allerdings selber treffen. Öffnest du ihm die Tür von deinem Herzen? Ich möchte noch zusammenfassen. Auch wenn dieser Vers aus dem Alten Testament kommt, heißt es nicht, dass er für uns heutzutage nicht gilt. Ja? Für uns haben wir gesehen, das ist keine Forderung Gottes, sondern sein Wunsch, dass wir die Gerechtigkeit üben, die Güte lieben und drittens, dass wir demütig mit unserem Gott wandeln oder demütig mit unserem Gott gehen. Ja, also dass wir die Gerechtigkeit üben, die Liebe, die Güte lieben und demütig mit oder einsichtig mit unserem Gott gehen. So wie es Jesus tat. Das haben wir auch am Beispiel Jesus gesehen. So wie es Jesus tat. Das sollten wir nicht tun, um uns gute Punkte für den Himmel zu gewinnen oder um errettet zu werden. Nein, dafür hat Jesus schon am Kreuz gesorgt. Aber damit wir Zeugen von seiner Liebe sein können, damit sein Licht in dieser Welt leuchten kann. Ich möchte abschließen mit dem Vers aus Johannes Evangelium, Kapitel 13, Vers 34 bis 35. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt. Damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Ich schlage vor, dass wir noch das Lied 471 singen. Folgen, leben mit Jesus hat Folgen. Und am Ende vom Refrain kommt auch immer diesen Satz, so wie es Jesus tat. Lied 471.